Liebe Gemeinde, wir wollen heute Morgen die Predigtreihe über das Buch Ruth fortsetzen mit dem zweiten Kapitel. Als nun Ruth und Naemi die Stadt Bethlehem betraten, erregten sich die Bewohner und die Frauen riefen: Ist das nicht Naemi? Das heißt, die Liebliche? Aber sie antwortete: Nennt mich nicht Naemi, sondern Mara, die Bittere. Denn viel Bitteres hat mir der Allmächtige angetan. Reich zog ich aus, mit nichts hat mich der Herr zurückgebracht. Nun war gerade die Zeit, in der die Gerstenernte anfing, und Ruth sprach zu Naemi: Ich möchte aufs Feld gehen und Ehren auflesen demnach, vor dem ich Gnade finde. Und Naemi antwortete: Geh, meine Tochter. Naemi hatte in Bethlehem einen Verwandten von der Seite ihres Mannes, einen vermögenden Mann, der hieß Boas. Und als Ruth aufs Feld ging und hinter den Schnittern her auflas, geriet sie auf ein Grundstück, das Boas, übersetzt heißt das, in ihm wohnt die Kraft Gottes. Sie kam auf ein Grundstück, das Boas gehörte, und gerade zu der Stunde kam Boas aus Bethlehem aufs Feld und grüßte die Schnitter: Der Herr sei mit euch. Und sie antworteten: Der Herr segne dich. Da fragte Boas den Knecht, der die Aufsicht führte: Wem gehört die junge Frau da? Der antwortete: Sie ist eine Moabiterin und ist mit Naemi gekommen. Sie hat mich gebeten: Lasst mich doch hinter den Schnittern her auflesen und sammeln. Und so ist sie gekommen und hier geblieben. Und seit dem Morgen hat sie kaum geruht. Boas wendet sich zu Ruth und sagt: Du verstehst gewiss, was ich sage, meine Tochter. Geh nicht auf einen anderen Acker, um aufzulesen. Geh auch nicht hier weg, sondern halte dich hier an meine Mägde. Geh ihnen nach, wo immer sie schneiden. Meinen Knechten habe ich verboten, dich anzutasten. Und wenn du Durst hast, dann geh zu den Krügen hinüber und trinke, was meine Knechte schöpfen. Da warf sie sich auf ihr Angesicht, beugte sich zur Erde und sprach zu ihm: Wie kommt es, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, dass du dich an meine annimmst, obwohl ich doch eine Fremde bin? Boas fuhr fort: Man hat mir alles erzählt, was du an deiner Schwiegermutter nach ihres Mannes Tod getan hast, dass du deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland verlassen hast und zu einem fremden Volk gezogen bist. Der Herr gebe dir reichen Lohn dafür, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Und als nun Essenszeit war, rief Boas sie: Komm hierher, iss mit uns vom Brot und tauche deinen Bissen in den Trank. Und sie setzte sich in die Reihe der Schnitter, während Boas ihr geröstete Körner vorlegte. Sie aß und wurde satt und ließ noch übrig. Und als sie wieder anfing aufzulesen, befahl Boas seinen Knechten: Sie darf nun auch zwischen den Garbenhaufen lesen, und ihr sollt sie darüber nicht schelten. Zieht auch etwas aus den Garben heraus und lasst es liegen, dass sie es aufliest. So sammelte sie auf dem Felde bis zum Abend, und als sie ausklopfte, was sie gelesen hatte, war es mehr als ein halber Zentner Gerste. Paul Tournier, ein Schweizer Arzt und Psychotherapeut, erzählt einmal von einem Mann, der folgenden Traum hatte. Dieser Mann träumte, dass er zu den Trauerfeierlichkeiten eines ehemaligen Kollegen abgeordnet sei. Es ist eine feierliche und prunkvolle Beerdigung, die er dort im Traume sieht. Aber er findet den für ihn reservierten Platz nicht. Und niemand ist da, der ihm diesen für ihn reservierten Platz zeigen könnte. Und nun beginnt er fieberhaft diesen Platz zu suchen, der reserviert sein muss für ihn, aber vergeblich. Paul Tournier sagt, dieses Thema des unauffindbaren Platzes kommt in einer großen Zahl von Träumen von uns Menschen vor. In allen möglichen Varianten. Man träumt von einer Versammlung, man träumt von einem Empfangsraum, man träumt von einem Bankett, wo alle Plätze belegt sind, von gleichgültigen und unbekannten Menschen, die dem Träumenden auf seiner Suche nach einem Platz nicht einmal Antwort geben. Was ist das für ein Platz, den alle Menschen da so fortwährend, bewusst oder unbewusst, suchen? Was ist dieser unauffindbare Platz? Es ist der Platz der Vollkommenheit. Da, wo der Mensch in Harmonie mit sich selbst, mit seinen Mitmenschen und mit Gott leben kann. Wo ist dieser Platz der Vollkommenheit? Unser Schriftwort sagt uns heute Morgen, unter seinen Flügeln. Unter seinen Flügeln ist der Platz der Vollkommenheit. Das heißt, da ist der Halt. Da ist das Bleibende, was wir täglich im Alltag nicht finden. Da ist die Heimat, nach der wir uns täglich ausstrecken. Da ist der Raum echter Geborgenheit, wo man vor Enttäuschungen geschützt ist. Unter seinen Flügeln. Und wir, die wir auf der Suche sind ein Leben lang nach diesem unauffindbaren Platz, wo wir Ruhe finden, Geborgenheit, Bleibendes und Halt. Uns wird gesagt, dieser Ort ist unter den Flügeln Gottes. Wie finde ich diesen Ort? Auch Ruth und Naemi waren unterwegs zu diesem Ort. Sie brachen auf aus dem Land der Moabiter in das gelobte Land nach Bethlehem, an dem Ort, wo die Heimat Naemis gewesen war, an den Ort, wo für sie ihre Geborgenheit war. Naemi brach auf, denn in der Fremde, in der Ungeborgenheit, war ihr Schlimmes und Bitteres passiert. Sie, wie wir das letzte Mal es hörten, die mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in die Fremde ausgezogen war und da meinte, das Wohlergehen für ihre Familie zu gewinnen, nach diesem Spruch, wo mein Brot ist, da ist mein Vaterland, denn in Moab war keine Hungersnot wie in Bethlehem, aber dort ihren Mann und ihre beiden Söhne verliert, sie kehrt nun nach all dem, was sie erleben muss und durchmachen muss, wo Gottes Hand sie schlägt. Sie kehrt nun zurück aus der Ungeborgenheit in die Heimat, ins Land der Verheißung, in den Raum der Geborgenheit, wo der Gott Israels wohnt. Und nur wo der Gott Israels, der Vater Jesu Christi wohnt, ist der Raum der Geborgenheit für uns Menschen. Und sie wird begleitet von Ruth, ihrer Schwiegertochter, die ihr treu bleibt, auch als sie ihr die Rückkehr freistellt. Gut, entgegnet ihr, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Möge der Herr mir tun, was immer er will. Der Tod nur soll dich und mich scheiden. Und wir sagten am letzten Sonntag, das ist der Schritt des Glaubens. Wo du hingehst, Herr, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, Herr, da will ich auch bleiben. Der Schritt des Glaubens heißt hinausgehen, verlassen. Verlassen die Ungeborgenheit, verlassen die Fremde, in der ich mit Gott nicht im Reinen bin, und einem anderen anhangen, der die Regie über mein Leben führt. Das ist der Schritt des Glaubens. Und wer so verlassen kann, wie diese Ruth, für den ist dieser Schritt, der zweifellos ein Wagnis ist, der Schritt des Glaubens ist immer ein Wagnis, und darum rufen wir ja, wag es mit Jesus. Für den ist dieser Schritt, der zweifellos ein Wagnis ist, nicht ein Schritt in Ungewissheit, in Ziellosigkeit hinein, sondern wer diesen Schritt des Glaubens wagt, für den bedeutet es, dass er nun eintritt in den Raum der Geborgenheit, da wo Gott gegenwärtig ist. Das ist der Raum der Geborgenheit, wo ich Wurzeln schlagen kann. Der ist gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen und seine Quellen versiegen nicht. Der ist angeschlossen an die Lebensquelle Gottes. Und da wächst Zuversicht, die weiß und sagen kann, ich weiß, wem ich gehöre. Nicht in der Fremde von Gott ist dieser Ort der Geborgenheit. Nicht in meinen guten Gewohnheiten, die mir in meinem Alltagsleben eine Art von Geborgenheit geben. Denn sie bilden auch so etwas Festes, die guten Gewohnheiten im Alltag. Auch nicht in Menschen liegt meine Geborgenheit. Menschen, die mir vielleicht auch Geborgenheit vermitteln können. Auch nicht in Situationen, die wir einmal in unserem Leben durchlebt haben, liegt unsere Geborgenheit, wie jener Mann, der nach 50 Jahren in seine alte Heimatstadt zurückkehrt und dem auf einmal alles so fremd geworden ist. Und nun geht er zu seiner alten Schule, in der er vor 50 Jahren zur Schule gegangen ist, und sie hat sich so verändert. Nur die alte Mauer ist noch da. Und er geht an dieser alten Mauer vorbei und entdeckt auf einmal in der Mauer ein kleines Loch. Das Loch, in das er als Schuljunge immer seinen Finger gesteckt hat. Und auf einmal wird ihm in der Fremde diese Stadt, dieser Ort, den er nicht mehr kennt, wächst ihm Geborgenheit. Aber auch nicht in solchen Erinnerungen liegt der Ort unserer Geborgenheit. Unsere Heimat, unsere Geborgenheit, wo Bleibendes, wo Halt ist, liegt bei Gott unter seinen Flügeln. Für Naemi bedeutete es in der Heimkehr zu Gott. Und vielleicht ist heute Morgen einer unter uns, dem das gesagt werden muss. Geh aus der Ungeborgenheit, zurück in die Heimkehr zu Gott. Da liegt der Ort deiner Geborgenheit. Und für Ruth in der ganz neuen Zuwendung zu diesem Gott Israels. Und vielleicht ist heute Morgen einer unter uns, der noch nicht sich aufgemacht hat in den Raum der Geborgenheit. Dem gilt, mach dich auf wie Ruth. und geh zu dem Gott Israels, dem Vater Jesu Christi. Aber nun zeigt uns dieser Abschnitt etwas sehr Merkwürdiges, für manche sogar Unverständliches, ja, für manch einen sogar etwas, was ihm gegen den Strich geht. Der Weg in den Raum der Geborgenheit, in die Gemeinschaft mit Gott, beginnt für Naemi und Ruth in der Armut. Naemi sagt: Reich zog ich aus, mit nichts bin ich zurückgekehrt. Ist das denn der Weg Gottes? Die Armut? Wir müssen uns heute Morgen fragen lassen, wo wir unbefriedigt, unzufrieden sind mit unserem Glaubensleben, mit unserem Leben in der Nachfolge Jesu. Wo Gott eigentlich nur Beiwerk ist, mit dem man ja auch noch leben muss, um ja auch schließlich sterben zu können. Wo Gott aber nicht der ist, der unser ganzes Leben ausfüllt. Wir müssen uns heute Morgen sagen lassen, der Weg Gottes beginnt in der Armut. Darum ist unser Leben oft so problematisch mit Gott, weil wir noch viel zu reich sind, weil wir noch viel zu viel in den Händen haben. Gott kann ja gar nicht mit uns reden. Gott kann uns ja gar nichts geben, weil wir ja so vieles selbst festhalten, weil wir ja so vieles in den Händen halten. In Heilbronn in einer Kirche ist eine Szene über dem Altar abgebildet. Da hängt der Christus und breitet seine Arme aus und schaut auf einen Mann, der vor ihm steht. Und dieser Mann steht vor ihm gebeugten Kopfes und mit Händen, die ausgestreckt sind. Das ist die Armut, in die Gott uns hineinführen will. Unter dem Kreuz Jesu Christi stehen und sagen: Ja, schau her, hier stehe ich, Herr. Mit leeren Händen. Du musst sie mir füllen, denn ich habe nichts zu bringen als meine leeren Händen. Der Weg Gottes beginnt in der Armut. Und Ruth, die nun in dieser Armut steht, sagt: Es geht jetzt für mich ums Überleben. Darum muss ich hinausgehen, ob ich Gnade finde. Und da, wo einer sagt: Ich stehe in der Armut und suche die Gnade eines anderen, nämlich Gottes, da kann Gott in unserem Leben beginnen. Ich will aufs Feld gehen und Ehren auflesen dem nach, vor dem ich Gnade finde. Was ist das für ein Armenrecht, dass Ruth es erlaubt, auf das Feld eines anderen zu gehen und Ehren aufzulesen? In Israel gibt es ein Armenrecht, in welchem ausdrücklich den Schnittern eingeschärft wird, einzelne Halme oder auch ein vergessenes Garbenbündel für Arme, Witwen und Waisen liegen zu lassen. Und da das Getreide damals mit der Sichel geschnitten wurde, war es nicht schwer, diese Vorschrift zu beachten. Aber es ist eine äußerst mühselige Arbeit, sich nach jedem Halm zu bücken, der übrig bleibt. Es ist demütigend, im Gewand der Armut hinter den Schnittern herzugehen und ganz auf das Maß ihrer Güte angewiesen zu sein. Liebe Gemeinde, der Weg in der Nachfolge ist dieser Weg. Hinter Gott hergehen im Gewand der Armut und ganz auf das Maß seiner Güte angewiesen zu sein. Hinter Gott hernehmen, hergehen und täglich nehmen von dem Maß an Güte, das er uns täglich zuweist, das Gott mir täglich zuwendet. täglich nehmen von dem, was er in meine Hände legt? Und in der Tat, wie ein Bettler. Das war ja die große Erkenntnis Luthers am Ende seines Lebens, dass er sagte, ich bin Bettler. Das ist der Weg Gottes mit uns. Und das ist zugleich die tiefste Erkenntnis, die ein Mann Gottes finden kann. Ich bin Bettler. Aber nicht, ich muss Bettler sein, sondern ich darf ein Bettler sein. Ich darf täglich nehmen von dem, was Gott mir zuteilt an Güte. Und so geht diese Ruth hinaus. Und als sie aufs Feld ging und hinter den Schnittern her aufließ, geriet sie auf ein Grundstück, das Boas gehörte. Und gerade zu der Stunde kam Boas aus Bethlehem aufs Feld. Findet Ruth diese Gnade? Mit welcher Absicht sie hinausgeht, sie finden zu wollen? Sie findet sie. Boas sieht diese Frau, er spricht sie an und sagt, du verstehst gewiss, was ich sage. Geh nicht auf einen anderen Acker, um aufzulesen, sondern bleib auf diesem Acker und sammle, so viel du kriegst. Und wenn du Durst hast, dann geh zu den Krügen hinüber und trinke. Ruth findet Gnade und Güte bei diesem Boas. Boas geht auf Ruth zu, als er von ihr gehört hat, und gibt ihr jetzt die Erlaubnis, solange die Erntezeit währt, auf seinen Feldern Ehren zu lesen. Er erlaubt ihr sogar, von dem mitgebrachten Getränk, das für die Schnitter bestimmt ist, ihren Durst zu stillen und so viel zu nehmen, wie sie möchte. Von dieser unerhofften Güte überwältigt, sinkt Ruth zu Boden. Sie ist überwältigt, dass Boas an ihr, einer Fremden, womit hat sie es verdient, so gütig handelt. Äußerlich betrachtet ist es ja für den Boas eine geringfügige Vergünstigung, die er dieser Ruth gewährt. Aber nicht wahr? Wo die Armut groß ist, wiegt auch die geringe Wohltat schwer. Wer wie ein Bettler in der Nachfolge hinter Gott hergeht und täglich ganz auf das Maß, was Gott zuteilt an Güte, angewiesen sein will, der wird es erfahren, wie Gott aus dem Reichtum seiner Fülle an uns ausschenkt. Der erfährt es, wie Gott uns täglich und reichlich versorgt mit aller Notdurft und Nahrung dieses Leibes und Lebens. Wer so wie ein Bettler in der Nachfolge hinter Gott hergeht, der wird erleben, wie Gott den Lebensdurst stillt. Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nicht mehr Durst haben. Wer in der Nachfolge wie ein Bettler hinter Gott hergeht, der wird das höchste Gut finden, das Gott uns bereitet hat, seinen Sohn. Seinen Sohn, der uns und unseren Durst stillen möchte. Und der erlebt auch dieses andere, was Ruth erlebt. Der kann gar nicht anders, als überwältigt zu sein von der Güte Gottes, die er uns in Jesus Christus gezeigt hat, und muss auf seine Knie gehen und sagen, Herr, womit habe ich das verdient? Wie dieser Petrus, als er auf das Geheiß Jesu sein Netz auswirft und dann Reichtum erntet, ein volles Netz. Herr, das habe ich nicht verdient. Wir passen gar nicht zusammen. Aber es ist so, wo die Armut groß ist, wo ich weiß, nichts habe ich zu bringen. Und wenn ich was zu bringen habe, dann unter das Kreuz Jesu Christi meine Schuld und Sünde, mein Versagen. Und das ist Armut. Da komme ich runter von meinem Stolz. Das ist der schwerste Weg für uns Menschen, von unserem Stolz herunterzukommen. Wo diese Armut da ist, da sehe ich jede Wohltat. Da erkenne ich auf einmal, wie gütig Gott täglich zu mir ist. Und da sehe ich auf einmal im Alltag auch wieder die geringen und die geringsten Wohltaten. Und wir müssen uns fragen, warum wir gar nicht mehr die Güte des Herrn sehen. In einem Volkslied heißt es, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweige, schweigen seine Klagen still. Wir denken immer drüber nach, was uns fehlt. Wer seine Sünden Gott bringt, seine Armut, der erlebt auf einmal die Güte Gottes, der austeilt aus dem Reichtum seiner Fülle. Und noch etwas ist im Raum der Geborgenheit. Die Armut und das Zweite, der Gehorsam. Der Gehorsam im Raum der Armut. Boas sagt zu Ruth, geh nicht auf einen anderen Acker, um aufzulesen. Geh auch nicht hier weg, sondern halte dich hier an meine Mägde. Geh ihnen nach, wo immer sie schneiden. Meinen Knechten habe ich verboten, dich anzutasten. Und wenn du Durst hast, dann geh. Er gibt dir eine ganz genaue Anweisung. Biblischer Gehorsam ist nie Zwang. Gott zwingt uns nie zum Gehorsam. Sondern biblischer Gehorsam ist immer ein freiwilliger Gehorsam. Ich will diesem Gott gehorchen, weil er so gut ist. Weil er seine Güte an mich austeilen will. Ruth will das tun, was Boas sagt. Weil sie sieht, dieser Boas meint es gut mit mir. Wenn Gott uns und unseren Gehorsam in der Nachfolge ruft, dann ist das kein Knechtsgehorsam, sondern dann können wir gehorchen, weil wir wissen, Gott meint es ja gut mit uns. Gott will das Beste für uns. Ruth hat die Güte des Boas erkannt. Und wer die Güte Gottes erkannt hat, dem ist Gehorsam kein kategorischer Imperativ. Dem ist Gehorsam kein unabdingbares Muss, sondern der kann sagen, ich darf auf Gottes Wegen gehen. Ich darf mit Gott übereinstimmen, denn dieser Gott meint es gut mit mir und will das Beste für mich, auch in schweren Tagen. Naomi hat das erkannt, auch in dem Schweren, was sie hat durchmachen müssen. Gott meint das Gute für mich und wendet seine Barmherzigkeit nicht von mir. Darum möchte ich meinem Gott gehorchen. Das ist der Gehorsam, den Jesus durchlebt hat. Weil er den Willen des Vaters kannte, weil es seine Speise war, den Willen des Vaters im Himmel zu tun, und weil er wusste, das, was mein Vater im Himmel für mich will, das ist das Gute für mich. Darum ist es mir wichtiger, meinem Gott zu gehorchen, als mir selbst. Denn ich habe den, der mich besser kennt, als ich mich selbst. Und der weiß, was mir fehlt. In Armut und Gehorsam erwächst Zuversicht unter Gottes Flügeln. Das ist der Lohn, den Gott an uns austeilt. Unter seinen Flügeln Zuversicht zu gewinnen in dem Eingeständnis meiner eigenen Armut vor Gott, in dem Wunsch, ich möchte auf Gottes Wegen gehen. Das ist der Boden der Zuversicht, unter Gott, unter seinen Flügeln, wie ein kleiner Vogel im Vogelnest. Er lebt täglich davon, von dem Maß, das die Vogelmutter ihm zuteilt. Wie ein kleiner Vogel im Nest, der wachsen kann unter den ausgebreiteten Armen der Vogelmutter. Da, unter Gottes Flügeln, kann auch unser Leben wachsen. In Geborgenheit und Schutz. Und Leben haben heißt dann für uns Zuversicht haben zu Gott. Gott schenke uns, dass wir heute Morgen diese Zuversicht gewinnen unter seinen Flügeln in Armut und Gehorsam. Amen.